Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
Hallo Jasmin.
Hallo Katrin.
Jasmin, ich habe da mal eine Frage.
Ja?
Wie oft hast du Castrop Rauxel in den letzten Folgen als Negativbeispiel genannt?
Oh, schon ganz, ganz häufig.
Wie oft warst du denn da schon?
Noch nie. Castrop Rauxel ist für mich so ein bisschen der Inbegriff der hässlichen Stadt. Wenn du mich fragst, welche Stadt in Deutschland hässlich sein muss, ist es für mich Castrop Rauxel.
Aber wieso?
Ja, ich weiß es nicht. Wanne-Eickel wäre auch so ein bisschen. Aber Castrop Rauxel ist so meine Don't-Stadt. Es tut mir leid. Entschuldigung an alle Castrop Rauxler und Castrop Rauxlerinnen da draußen. Vielleicht ist es ja auch ganz schön.
Aber weißt du irgendwas über Castrop Rauxel?
Ich weiß gar nichts. Gar nichts.
Ja, das ist doch schön. Also, weißt du, wo Castrop Rauxel liegt?
Ja, in Nordrhein-Westfalen.
Oh, sehr gut. Aber das weißt du auch nur, weil es Regierungsbezirk Münster ist, richtig?
Ist es das?
Ja. Ja, es ist.
Alter, was du nicht alles weißt. Hast du wieder Fast Facts hier rausgesucht, oder was?
Nein, das würde ich doch nie tun. Ich weiß halt, dass es im 19. und 20. Jahrhundert vor allen Dingen durch den Bergbau bekannt war und im Zuge der Industrialisierung dann...
Das ist verrückt.
Das war's dann schon tatsächlich. Aha, okay. Ich glaube, also ich habe mir noch rausgesucht, dass 1983 die Zeche Ehren geschlossen wurde und damit quasi der Bergbau in Castrop Rauxel zu Ende ging.
Mhm. Genau. Bevor wir jetzt auf Castrop Rauxel nur eingehen, würde ich sagen, wir erklären mal den Oberbegriff unserer heutigen Folge. Und ja, da haben wir uns schon ganz oft drüber unterhalten. Und jetzt machen wir es endlich, was mich total freut, weil es gibt so viele Städte in Deutschland, bei denen man so sagt, oh Gott, was soll man denn in Castrop Rauxel machen? Das ist ja total hässlich. Also wirklich so, wie wir finden, unterschätzte Städte. Bei Castrop Rauxel wissen wir es noch nicht, aber am Ende der Folge werden wir es wissen. Wir wollen so ein bisschen die in Anführungszeichen unattraktiven Städte rehabilitieren. Und wir haben pro Stadt einen Insider, der uns wirklich so die schönen Ecken zeigt. Und deswegen wollen wir so ein bisschen zeigen, egal wo ihr seid auf der Welt, es gibt garantiert auch schöne Ecken.
Und was ich glaube, was auch noch wichtig ist, ihr müsst halt die richtigen Leute fragen. Genau. Weil ehrlich gesagt gibt es schon ein paar Städte, wo ich sage, da musst du nicht hinfahren. War ich schon, musst du nicht. Da gibt es nicht so tolle Dinge zu sehen. Aber wenn du die richtigen Leute fragst, dann hast du schon eine Chance, dass du auch die schönen Seiten der Stadt entdeckst. Und sind wir mal ehrlich, irgendwo ist immer eine schöne Ecke. Ja, irgendwo gibt es immer eine tolle Kneipe, ein super Restaurant oder irgendwas. Und deswegen haben wir diese Folge gemacht.
Und die richtigen Leute gefragt für euch.
Hoffentlich die richtigen. Da sind wir mal gespannt. Wir wollen mal nicht so viel Vorschusslorbeeren. Wir wollen erst mal liefern.
Ja, da bin ich ja mal gespannt hier, ne? Also es ist erstmal so ein bisschen frech zu sagen hier, es geht um die hässlichsten Städte Deutschlands. Ja, wie gesagt, ich glaube auch die schönsten Städte der Welt haben auch hässliche Ecken. Nicht ich glaube, ich weiß es. Und deswegen, ja, starten wir doch wirklich mal mit Castrop Rauxel.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, wenn wir sagen die hässlichsten Städte, ist es unser Empfinden. Also die haben uns halt nicht auf, das war keine Liebe auf den ersten Blick, sagen wir es so. Das ist jetzt keine Umfrage. Wir sollten mal googeln, was denn, da gibt es bestimmt Umfragen dazu. Jasmin, lass uns das für die nächste Folge machen. Jetzt bleiben wir erstmal bei Castrop Rauxel.
Gut, das ist auf jeden Fall eine Stadt, in der wir beide nie waren. Deswegen brauchen wir da jemanden, der uns wirklich die Insider-Tipps gibt. Und dieser jemand ist Nico Schmidt, Moderator von Radio Fest. Im Kreis Recklinghausen. Recklinghausen wäre übrigens auch so eine Stadt, die wir vielleicht auch mal mit reinbringen könnten. War ich aber übrigens auch noch nie. Also, Radio Fest hat auf jeden Fall Castrop Rauxel als Sendegebiet und deswegen haben wir Nico gefragt. Lieber Nico, Castrop Rauxel, hässliche Stadt oder geht's so?
Der Insider-Tipp.
Katrin, Jasmin, was soll das denn? Was ist denn mit euch, Kerr? Castrop Rauxel, das ist doch eine der Perlen der Emscher. Hier, kennt ihr doch bestimmt, unseren Pipi-Kaka-Kanal da im Pott. Da, wo du noch die Manta-Platte, hier die Currywurst-Pommes vom Vortag siehst, ja. Gut, okay, Spaß beiseite. Also ich finde es wirklich sehr schön, dass ihr es euch zur Aufgabe macht, Städte, die vielleicht nicht für ihren Urlaubstourismus bekannt sind, auch nicht den dollsten Ruf deutschlandweit haben, dass ihr diese populärer machen wollt. Ich helfe euch gerne dabei, hier in unserem Fall für Castrop-Rauxel. Also für diejenigen, die sich im Ruhrgebiet in NRW nicht so ganz auskennen, Castrop-Rauxel liegt im Kreis Recklinghausen. Das ist der, abgesehen von der Region Hannover, bevölkerungsreichste Kreis der Bundesrepublik. Ja, Leute, also hier ist automatisch was los, ne? Kinder der Stadt sind unter anderem Dieter Hecking, Sportvorstand vom 1. FC Nürnberg. Ja, oder auch Micky Beisenherz, der Comedian und Moderator, der ist in Castrop-Rauxel aufgewachsen. Sein Onkel war sogar mal Bürgermeister der Stadt. Schöne Sache. Die Stadt Castrop-Rauxel grenzt an die Pottmetropolen wie Bochum oder Dortmund. Also man ist in guter Gesellschaft, auch bei anderen Nachbarorten aus dem Kreis Recklinghausen, wie zum Beispiel das ländliche Datteln, Waltrop oder Erkenschwick. Nicht Erkenschwick, wie es fälschlicherweise oftmals ausgesprochen wird, aber das nur am Rande. Ja, Castrop-Rauxel ist sicherlich keine Weltstadt, kein Kurort und keine Partyhochburg. Und trotzdem laden wir euch mal ein, vorbeizuschauen und auch zu bleiben. Über Nacht. Zum Beispiel im Das Parkhotel an den Emscherauen. Emscher, da klingelt es jetzt bei euch. Hat er nicht gerade gesagt, das ist der Abwasserfluss? Ja, war es. Die Emscher wird renaturiert. An vielen Orten im Pott ist sie auch wieder sauber und sie wird zu einem Erholungsgebiet für Menschen und Natur. Und in Castrop-Rauxel kann man dort eben übernachten. Dort sind Röhrenhotels aufgestellt worden. Dort übernachtet ihr in Abwasserrohren. Natürlich sauber umgebaut und stylisch eingerichtet, aber eben mit direktem Blick auf den Kanal. Eine sehr geile Sache, verspricht euch Elias Awabi von der Betreibergesellschaft.
Es ist natürlich ein bisschen skurril. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Hotelzimmern, aber genau das macht den Reiz aus. Denn durch die echten Kanalrohre, 40 Meter unter unseren Füßen, fließt hier das Abwasser durch solche Rohre. Und die Emscher wird sich in den kommenden Jahren verändern. Sie wird blau-grün werden, sie wird lebendig werden, sie wird renaturiert werden.
Neben den Emscherauen hat Castrop-Rauxel auch noch mehr Grün zu bieten. Der Stadtgarten ist die grüne Lunge der Stadt, aber auch im landschaftsarchäologischen Park Henrichenburg habt ihr genug Platz und Zeit für einen Spaziergang auf dem ehemaligen Gelände der Henrichenburg. Das Wasser Schloss Bladenhorst, das steht allerdings noch, ist aktuell ein Privatbesitz, aber vorbeischauen kann man auch dort. Ja, und der Pott, der lebt auch immer noch von seiner Bergbaugeschichte, so auch Castrop-Rauxel. Im Landschaftspark Erin könnt ihr euch die ehemalige Zeche Erin anschauen, auch bei Nacht, wenn das Gelände und der ehemalige Förderturm bestrahlt werden. Ich könnte euch jetzt noch mehr Sehenswürdigkeiten nennen, das sprengt aber etwas den Rahmen, deswegen kommen wir zu wichtigeren Sachen, wie zum Beispiel Essen. Ja, im Pott ernähren wir uns nicht nur ausschließlich von Mettbrötchen, Linseneintopf und Currywurst. Nö, wir können auch kulinarisch. Bei Castrop kocht über treffen sich die besten Restaurants der Stadt für ein paar Tage im Sommer. Dort könnt ihr euch beim Gourmet-Festival bis zum Platzen vollstopfen. Die Castrop-Rauxler empfehlen es euch sehr.
Ich wohne seit 60 Jahren 5 Minuten vom Marktplatz entfernt und seit der ersten Stunde bin ich immer bei Castrop kocht über dabei.
Für 15 Euro gibt's dann auch schon Filet oder einen halben Hummer. Asiatische Küche ist auch dabei.
Ein bisschen was essen, den einen oder anderen treffen.
Das Flair drumherum, die Leute, die man einmal im Jahr sieht bei Castrop kocht über.
Ich kenne die Leute alle hier. Ne, dann trifft man sich mit Freunden und macht man sich schönen Tag.
Auch ein Highlight im Winter, der satirische Adventskalender im Zelt. Jeden Tag ein neues Türchen, ein neuer Auftritt, aber immer viel zu lachen, gutes Essen und auch Musik. Alles, was ihr eben so zur Adventszeit braucht. Also, wenn euch das alles noch nicht ausreicht, um mal nach Castrop-Rauxel zu kommen, dann weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht weiter. Denn auch um Castrop herum ist ja noch viel los. Ihr seid mitten im Pott, Dortmund, Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Duisburg, alles in der Nähe. Also lasst euch vom Pott infizieren und von Castrop-Rauxel.
Ja, also ich würde mal sagen, Jasmin, könnte man sich fast angucken, ne?
Total gemein. Also als ich jetzt Nico so zugehört habe, dachte ich mir wirklich bei jedem Satz so, verdammt, verdammt, jetzt meine ganzen Bilder im Kopf fangen an zu bröckeln. Ist anscheinend doch nicht so eine hässliche Stadt, dieses Castrop-Rauxel.
Ja, wie machen wir denn das jetzt künftig bei unseren Folgen, wenn wir über nicht so dolle Städte sprechen?
Dann ist es Wanne-Eickel.
Wanne-Eickel. Okay, Streiche Castrop-Rauxel, ersetze durch Wanne Eickel. Liebe ja. Kolleginnen Wanne Eickel, jetzt seid ihr dran. Genau,
richtig. By the way, wenn euch irgendeine Stadt einfällt, die ihr A, wirklich hässlich findet oder die euch, die total unterschätzt ist, aus der ihr vielleicht kommt, schreibt uns doch einfach mal bei Instagram, bei Facebook. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ich glaube, wir werden so eine Folge mal wieder machen, weil mir macht es gerade Spaß, muss ich sagen.
Ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Das einzige Problem an dieser Folge, finde ich, wir beide haben ja gesagt, eigentlich machen wir den Podcast, damit wir was von unserer Liste streichen können.
Ja, jetzt wird es immer mehr.
Kannst du vergessen, Jasmin, kannst du vergessen. Jetzt müssen wir schon mal nach Castrop-Rauxel. Ja. Frankfurt an der Oder war ich erst.
Ja?
Das kannst du streichen, vielleicht.
Okay, warum? Erzähl mal.
Also, ja, es ist sehr grau. Es hat mir nicht so, also ich habe es nicht so, nö, ich konnte mich nicht so verlieben. Ganz viele Plattenbauten. Es ist echt eine sehr graue Stadt. Die Oder ist natürlich wunderschön, klar. Aber dann war es das für mich auch schon fast.
Also keine schönen Ecken entdeckt?
Nee, aber ich muss auch ehrlich sein, ich war jetzt auch nicht ewig lange in der Stadt. Aber nee.
Okay.
Muss jetzt da auch nicht mehr länger hin, ehrlich gesagt.
Okay. Also über Frankfurt am Main haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Da, Knickknack, auch gerne mal reinhören. Über Frankfurt an der Oder, ja, wissen wir, also ich war noch nie dort, wissen wir jetzt noch nicht so viel, aber bald. Da hätten wir nämlich auch eine Insiderin, die dort ja lebt und ja, ich glaube, ganz, ganz viele tolle Tipps hat. Hoffentlich Maria Ulrich, Radiomoderatorin. Und da hört ihr schon, wir haben ganz viele jetzt mit den Radiosendern zusammengearbeitet, weil wir uns dachten, auch so die Kollegen, beziehungsweise im Fall von Katrin ja Ex-Kollegen, weil Katrin ja auch ursprünglich beim Radio war, die fragen wir einfach mal. Also,
und die kennen sich auch aus, ne? Also da muss man auch wirklich sagen, die sind auch wirklich am Puls der Zeit. Die haben ihre Stadt, kennen die wie ihre Westentasche. Und die bekommen ja auch mal Besuch. Und zeigen dann so die schönsten Seiten von Frankfurt Oder.
Schauen wir mal, ob es die gibt. Ne? Maria Ulrich, Redakteurin und Moderatorin der Oderwelle und, wie sie selbst schreibt, Kulturtante. Sie lebt seit 10 Jahren in Frankfurt, ist in den letzten Monaten der DDR geboren, in the middle of nowhere in Sachsen-Anhalt, in Osterburg-Altmark, aufgewachsen in Potsdam und ja, mittlerweile in Frankfurt an der Oder. Und ja, das wird jetzt vielleicht wirklich schwierig bei den ganzen Plattenbauten. Maria, gibt's da irgendwas Schönes?
Der Insider-Tipp.
Seit 10 Jahren wohne ich jetzt bereits in Frankfurt. Das Studium und vor allem die Europa-Universität Viadrina haben mich hergelockt. Meine erste Begegnung mit Frankfurt lag aber schon etwas zurück. Damals auf Klassenfahrt an den Helenesee gab es auch einen Tagesausflug nach Frankfurt und herrje, erschien mir diese Stadt grau und öde. Aber auf dem Weg vom Bahnhof zum ersten Großmarkt begegnet einem auch nicht immer vieles und das in den meisten Städten. Zu meinem großen Glück bekamen Frankfurt und ich eine zweite Chance. Bis heute machen wir auf jeden Fall das Beste draus, würde ich sagen. Für mich ist Frankfurt vor allem vieles und vor allem ein Ort der Polaritäten, der Widersprüche, der Kontraste. Wunderschöne Altbauten mit Jugendstilkaminen, Stuck, Efeu berankten Balkonen und sogar kleinen Astronomietürmchen, oft auch noch zu erschwinglichen Preisen. Und auf der anderen Seite graue, hohe und gar nicht mal so wenige Plattenbauten. Zu den Altbauten kann man zumindest sagen, dass gar nicht mehr viel von der einstigen Innenstadt am Ufer der Oder stand, ist nämlich nicht mehr da, denn wir sprechen ja auch ja nicht von irgendeinem Frankfurt, sondern von dem Frankfurt an der Oder. Ja, und hier ist eben nicht mehr viel übrig, denn diese Innenstadt wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis in Brand gesetzt. Das Ergebnis, eine wilde Stadtarchitektur von Plattenbauromantik und auch wirklichen Highlights der DDR-Kunst bis hin zu Altbaupalästen und bezaubernden Parks von Peter Josef Lenné persönlich entworfen. Wir haben also viel Grün und viel Altes, Buntes, Graues und ein Fluss, der immer Veränderungen und aber auch Gemeinschaft schafft. Denn eigentlich kann man nicht nur von Frankfurt alleine schwärmen, sondern sollte von der Doppelstadt Frankfurt oder Słubice sprechen. Die polnische Stadt auf der anderen Seite der Oder, Słubice. Auch diese Stadt hat einiges zu bieten, großartige Restaurants und viel Kultur, zum Beispiel im Smog. Mein persönlicher Geheimtipp wäre aber die Bar Delta, wie sie sich nennt, versteckt im Erdgeschoss eines Plattenbaus, kochen hier tolle Frauen Frauen im Kittel. Traditionelle Küche, alles handgemacht, zu einem kleinen Taler, quasi die Kantine von Swubice und besonders für Mittagessen geeignet. Die Wege entlang der Oder auf der polnischen Seite lassen dabei auch einen spannenden Blick auf Frankfurt zu, besonders zum Sonnenuntergang, wenn auf der Kulisse auf der anderen Seite hinter Plattenbauten und gotischen Kirchen die Sonne untergeht. Ich persönlich wohne nicht in einem der Plattenbauten, die allerdings die beste Aussicht auf die Oder haben, aber ich arbeite beim Radiosender 91.7, die Oderwelle, und wir sitzen im 11. Stock des Oderturms, ein großer 24-Stock-Tower, das größte Gebäude Brandenburgs. Und diesen Turm ziert eben der Schriftzug Oderturm auf dem Dach. Wahrlich ein Wahrzeichen der besonderen Art zu finden, auf Postkarten, Tellern der klassischen Art. Aber auch neue Kreative dieser Stadt nehmen sich diesem Kontrast und diesem Wahrzeichen an. Was junge Künstlerinnen so schaffen, findet man zum Beispiel im Kukuriku. Kukuriku, besser gesagt. Das polnische Wort für das Geräusch eines Hahnes, also quasi wie das deutsche Kikeriki. Denn der Hahn ist das Wappentier von Frankfurt. Der Kukuriku ist also ein Laden, der Kunst und Design von regionalen KünstlerInnen anbietet, aber auch die eine oder andere Veranstaltung. Genauso wie die Kulturmanufaktur Gerstenberg in den alten Gerstenberger Höfen, das Gelände einer ehemaligen Möbelfabrik. Auch hier gibt es Kunst, Konzerte und mehr, aber vor allem eine tolle Backsteinkulisse. Neben solchen freien Szeneorten gibt es natürlich auch städtische Highlights, das Frankfurter Theaterhaus Kleistforum. Dort zaubert der künstlerische Leiter Florian Vogel jede Spielzeit einen neuen bunten Blumenstrauß aus Theater, Oper, Kabarett und spannenden Eigenproduktionen mit Stars wie Boris Alinovic oder Thomas Thieme. Besonders einmal im Jahr im Oktober zu den Kleistfesttagen geben sich hier herausragende Schauspielerinnen, DramaturgInnen und weiteres Theatervolk die Klinke in die Hand. Meine kulinarische Perle, die man vielleicht genießen kann, bevor man zum Kleistforum geht, ist das Restaurant 1B. Das befindet sich, bisschen versteckt, aber zwischen auch wieder Kuriositäten, nämlich dem Gericht, der Uni, der Staatsanwaltschaft, der Volkshochschule und dem Jobcenter. Wie gesagt, eine Stadt mit Kontrasten. Nun konnte ich vielleicht schon ein kleines Bild von Frankfurt zeichnen, aber so ein Podcast ist ja ein Hörmedium. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf meinen Feierabendspaziergang. Wenn ich also aus dem Wahrzeichen Frankfurts raustrete, dem Oderturm, fällt akustisch und optisch direkt der sogenannte Comicbrunnen auf. Und der klingt so. Knallbunt steht der hier, versprüht Wasser auf einem sonst stark betonierten Platz. Und dieser Brunnenplatz grenzt auch direkt an die Karl-Marx-Straße. Quasi die Flaniermeile Frankfurts mit Geschäften, die schon lange in Familienhand sind. Da befindet sich auch die Villa Rosengarten. Ein liebevolles Geschäft mit Deko, Papeterie und vielen Dingen fürs Herz, aber auch für den Magen. Denn sie haben auch eine Eismanufaktur mit, ich würde sagen, dem besten Eis von Frankfurt. Es empfiehlt sich unter anderem die dunkle Schokolade, die sich gut mit dem Kaffee verbindet, den wir uns am nächsten Stopp holen. In Frankfurt gibt es an zwei Orten meiner Meinung nach den besten Kaffee, im Brot und Zucker beim Stefan am Brunnenplatz und hier bei den jungen netten Baristi des Block O. Einer der neuen Orte, neben den vermeintlich alten Plattenbauten und den noch älteren Altbauten. Denn das Block O ist eine Mischung aus Bank, Coworking Space mit dem schnellsten Internet Frankfurts und einem sehr leckeren Café. Und das Ganze manchmal sogar auch noch mit ein bisschen Kulturprogramm, aber mindestens für ein Feierabend-Aperol reicht es hier mit Blick auf die Karl-Marx-Straße und dem Treiben in der Straße. Hier macht mir jetzt die Gwen einen Kaffee und ich frage mal Gwen, wo sie denn mit Besuch hingehen würde, wenn die Person das erste Mal in Frankfurt ist oder um einen Eindruck von Frankfurt zu kriegen.
Also ich hatte vor einem Jahr eine Freundin zu Besuch, es war im Sommer und dann sind wir als erstes auf den Ziegenwerder gegangen, weil ich finde, das ist da, wenn die Sonne da so durch die Blätter scheint, ist es immer so ein bisschen magisch.
Wenn man Kaffee und Eis genossen hat, dann geht man am besten noch eine Runde durch den wirklich bildhübschen Lenné-Park, der nicht nur von der Stadt, sondern auch von sehr fleißigen Ehrenamtlichen gepflegt wird. Im Park gibt es neben einem Wasserfall auch schöne Wege zu entdecken und auch die Schwanenbrücke, die neben der Stadtbrücke natürlich die schönste Brücke für mich in Frankfurt ist. Hier gibt es nicht nur eine Fontäne, die immer wieder Regenbögen zaubert, sondern auch Enten. Hier bleibe ich, verweile ich, sage Tschüss und vielleicht sieht man sich mal in Frankfurt an der Oder.
Ja, puh. Soll ich doch mal länger einen Zwischenstopp? Ich weiß es nicht. Vielleicht mit einer Privatführung von Maria.
Ja, würde ich auch sagen. Also erstens gibt es da anscheinend doch einiges. Und vielleicht muss ich da auch mal hin.
Meine Güte. Ja, vielleicht müssen wir Maria einfach mal besuchen.
Ja, machen wir. Maria, das hast du dir jetzt eingebrockt, indem du uns so viele Schicken in Frankfurt an der Oder gezeigt hast. Jetzt müssen wir dich besuchen kommen. Okay.
Jetzt haue ich noch was raus. Eine Stadt, bei der ich selbst sagen kann, sie ist zu 98% unattraktiv. Zu 2% allerdings gibt es wirklich schöne Ecken. Und das ist wirklich eine Stadt, die wir beide kennen. Ich, weil ich da gelebt habe einige Jahre. Und du, weil du mich immer wieder besucht hast.
Ja, sehr regelmäßig in dieser Zeit. Ja, ne?
Genau. In Heilbronn in Baden-Württemberg.
Liebevoll von uns Heilbronx genannt.
Ja, ich glaube nicht nur von uns. Heilbronn ist, also jetzt mal so, wir erzählen auch mal so ein bisschen, ist jetzt nicht die allerschönste Stadt. Ihr kommt schon mal rein und da seht ihr auf der rechten Seite ein Kraftwerk. Ich weiß gar nicht, was für ein Kraftwerk, vielleicht ist es ein Wasserkraftwerk, aber es ist jetzt nicht so schön. Der erste Blick ist wirklich nicht toll. Heilbronn hat, muss man sagen, eine wunderschöne Umgebung. Ich möchte jetzt unserer Insiderin gar nicht so viel vorweggreifen, aber hat auch wirklich so ein paar Plätze, wo ich sage, ach doch, da ist es nett. Es gibt so ein paar Parks, wo man sagt, auch hier kann man ganz gut mal ein Picknick machen. Also es ist, Gott sei Dank, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so viele Jahre ausgehalten. Nicht nur hässlich. Ich war dort.
Also böse Zungen behaupten, das Schönste an Heilbronn ist die Stadt, Straße nach rauswärts.
Ja, ja, also klar.
Ja, ja, ja.
Es gibt natürlich schönere Städte, aber trotzdem, man kennt doch auch das Kätchen. Heißt das Kätchen von Heilbronn?
Ist das die? Das darfst du wissen.
Von Heilbronn. Warte mal, muss ich mal kurz googeln. Erzähl noch mal ganz kurz, was wir so rund um Heilbronn gemacht haben, weil wir haben nämlich auch immer wieder ein paar Ausflüge gemacht und das lohnt sich schon, weil das ist eigentlich ganz schön gelegen.
Ja, ja, also Heilbronn liegt super, gerade wenn man gerne mal Wein trinkt. Dann kann man das gut empfehlen. Wir waren ziemlich viel in den Weinbergen unterwegs und wir waren in einem absoluten Lieblingsstädtchen in Bad Wimpfen.
Ja,
im Bad Wimpfen im Tal, Bad Wimpfen am Berg, und es war einfach nur schön da. Also da gibt's schon außenrum ziemlich viel zu erkunden. Wir haben uns auch ganz viele Burgen und Schlösser angeguckt und. Also da ist echt was geboten in Heilbronn. Also in der Umgebung. In Heilbronn selbst kann ich mich an wilde Partynächte und sinnloses Sushi-Geesse, bis wir kurz vorm Fresskoma waren, erinnern.
Ja, absolut. Und es gab da tatsächlich den ein oder anderen netten Club. Ich muss dann auch mal gucken, ob es das Barokko wohl noch gibt. Das war damals so mein Lieblingsclub. Das war so ein bisschen im Keller. Ganz toll. Falls es das noch gibt, dann packen wir es euch auf jeden Fall in die Shownotes. Und ich habe jetzt mal gegoogelt, das Kätchen von Heilbronn ist ein Buch von Heinrich von Kleist. Siehste. Und was ich noch sagen muss, in Heilbronn, wir hatten ja, unsere letzte Folge war ja die Wiesen, ne, das Oktoberfest. Und es gibt auch ein Oktoberfest, also in Anführungszeichen, das Oktoberfest Heilbronns ist das Weindorf, das Weinfest. Und das ist wirklich wunderschön. Da werden überall in der Stadt Weinbuden aufgebaut und du läufst da mit so einem kleinen Gläschen rum, also wirklich ein bisschen größer als ein Schnapsglas, und probierst dich da rum. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Überall stehen Bierbänke in der Stadt und das ist also die schönste Zeit im Jahr in Heilbronn, finde ich. Und jetzt wollen wir aber wirklich mal unsere Insiderin hier zu Wort kommen lassen. Alexandra Gruber, die vor einiger Zeit, vor vielen Jahren, sogar für gewisse Zeit mit mir in der WG gelebt hat.
Oh, die Arme.
Die Arme, ja. Die ist Produzentin und Musikredakteurin bei Radio Ton. Habe ich damals auch gearbeitet. Schöne Grüße an die Kollegen. Und ja, sie sagt doch, Heilbronn hat schöne Ecken und die wollen wir jetzt erfahren, liebe Alex.
Der Insider-Tipp.
Ich selber lebe ja jetzt schon über 15 Jahre in Heilbronn und ich kann ehrlich sagen, es lässt sich hier gut leben. Eine Stadt muss jetzt nicht die schönste Fassade haben und für mich ist es eher, ich muss mich einfach wohlfühlen und das tue ich tatsächlich hier. Heilbronn ist zwar eine Großstadt mit über 120.000 Einwohnern, aber vom Gefühl her ist es so ein bisschen dörflich angehaucht. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, das finde ich toll. Es gibt hier viele Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, ob in Vereinen, ob auf Veranstaltungen, Festivals, das gibt es alles. Ich finde, Heilbronn hat auch recht viel Grün in der Stadt. Da gibt es viel Bäume, viel Parks, wie zum Beispiel den Wertwiesenpark. Die Innenstadt ist relativ weitläufig, aber auch größtenteils reine Fußgängerzone. Da haben wir dann zum Beispiel den Platz direkt rund um die große Kilianskirche oder auch den Marktplatz direkt im Rathaus. Die gehen praktisch einer in den anderen über. Man hat die große Wahl. Man kann ins Theater gehen, ins Kino, ins Museum. Da würde ich dann auch das größte Science Center Deutschlands erwähnen, die Experimenta. In der Experimenta kann man ja wirklich auch Sachen von Wissenschaft und Technik sich einfach genauer ansehen, selbst ausprobieren. Ja, einfach reinschnuppern, was dazulernen. Und nicht zu vergessen, wer nicht unbedingt auf den kältesten Winter steht, der ist in Heilbronn gut aufgehoben. Denn da Heilbronn ja von Weinbergen umgeben ist, ist es oftmals hier nicht so kalt. Also es ist eine schöne Weingegend, vor allem im Herbst, wenn man dann so rundherum angucken kann, die Weinberge in den schönsten Farben, die der Herbst hergibt. Großartig, wunderschön.
Was die Alex alles weiß.
Ja, die Alex lebt da halt jetzt schon ein paar Jahre, ne?
Ja, aber ja. Perfekt. Du hast da auch ein paar Jahre gelebt. Wieso weißt du das alles nicht?
Hey, ich habe es nur nicht gesagt. Ja, ich
wollte. Ach so, ja klar.
Natürlich. Und ich bin auch schon einige Jahre weg. Und man muss jetzt wirklich sagen, ich glaube, vor 10 Jahren war ich vielleicht zuletzt in Heilbronn. Also es ist schon wirklich, wirklich lange her. Vielleicht hat sich in der Zeit ja auch einiges getan in der Stadt. Und wie gesagt, also es gibt schöne Ecken, Punkt. Und das ist auch gut so.
Ich habe noch einen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ha. Darmstadt.
Ui.
Ich weiß nicht, ob du jemals in Darmstadt warst, in deiner Zeit in Frankfurt.
Nein.
Ich war da letztens beruflich. Und ich mache das ja gerne so, dass ich beruflich, wenn ich irgendwo bin, meine Anfahrt oder meine Abfahrt so ein paar Stunden nach hinten oder nach vorne schiebe, dass ich in der Stadt noch ein bisschen Zeit habe. Also gerade wenn es um Städte geht, wo ich einfach noch nicht war, dann gehe ich da spazieren, guck mir die Stadt an, trink irgendwo einen Kaffee, schau mal, was es so zu bieten hat, die Stadt. Ja.
Und?
Darmstadt. Ich hatte ein Hotel direkt am Bahnhof, was einfach praktisch war, weil ich mit dem Zug unterwegs war. Aber ansonsten war da nicht so viel, ne? Also Darmstadt hat jetzt nicht so geflasht, ehrlich gesagt.
Ich finde allein schon der Name Darmstadt ist jetzt nicht so glücklich gewählt. Okay.
Das ist leider so. Also es gibt da auf jeden Fall die Mathildenhöhe mit dem Hochzeitsturm. Das ist das Wahrzeichen der Stadt und natürlich UNESCO-Weltkulturerbe. Anscheinend ist das ein Bauwerk im Jugendstil. Leider ist das ein bisschen weiter vom Zentrum entfernt, sodass man das nicht mal eben schnell angucken kann. Mhm. Und gerade auch anscheinend eine Baustelle. Ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, es hat mich nicht umgehauen. Und es ist so ein bisschen, leider ist es so ein bisschen wie Heilbronn. So ein bisschen farblos und man kann nicht wirklich sagen, dass es hässlich ist, um Gottes Willen. Es ist halt nur nicht schön. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja, finde ich schade. Vielleicht ist es auch eine Stadt, wo man mehr Zeit braucht.
Mhm.
Oder einen guten Insider.
Oder sowas. Ich habe übrigens gerade Darmstadt gegoogelt, Bildersuche, und da ist tatsächlich auf jedem einzelnen Foto die Mathildenhöhe abgebildet. Und die ist wirklich schön hier mit so goldenen Zwiebeltürmchen und so. Aber wenn das jetzt wirklich das Einzige ist, bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt.
Ja, Jasmin, da kannst auch gespannt sein. Wir haben natürlich auch hier einen wirklich, wirklich tollen Insider, Aurel Jahn. Der sendet wöchentlich bei Radio Darmstadt und da geht es immer um lokale Themen. Dazu gehören zum Beispiel auch Berichte aus der Stadtverordnetenversammlung oder. Und mit ihm zusammen ist Benjamin Hasenpflug. Der macht derzeit ein freiwilliges soziales Jahr bei Radar e.V. Und die beiden können gar nicht verstehen, wieso wir Darmstadt nicht so toll finden.
Der Insider-Tipp.
Guten Tag, mein Name ist Aurel Jahn.
Und mein Name ist Benjamin Hasenpflug.
Wie Sie heißen, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir können Ihnen verraten, dass wir Moderatoren bei Radio Darmstadt sind.
Darmstadt ist eine Reise wert.
Auf jeden Fall. Unsere Mathildenhöhe ist eines der UNESCO-Weltkulturerbestätten.
Völlig zu Recht, wie ich finde.
Außerdem haben wir das Hundertwasserhaus, den Waldkunstpfad und vieles mehr. Etwa 10 Kilometer östlich liegt die Grube Messel, die wegen ihrer zahlreichen Fossilien UNESCO-Weltnaturerbe ist.
Am besten kommen Sie mit der Bahn nach Darmstadt. Alle Sehenswürdigkeiten sind mit den Öffis gut erreichbar, wie beispielsweise der Park Rosenhöhe.
Das Schönste an dem Park ist, wie könnte es bei dem Namen anders sein? Der Rosengarten. 128 verschiedene Rosenbeete. Christel Sachs vom Förderverein Park Rosenhöhe e.V.
Wenn man im Rosenpark ist, also im Park Rosenhöhe, die große, tolle, eingezäunte Parkanlage, in der die Rosen sind, auch Stauden und ein kleiner Teich, dieses wunderschöne Rosarium, das alle lieben, ja, und momentan einmalig schön aussieht. Wir haben vom Großherzog Ernst Ludwig, der wollte dann auch, dass dieser Park Rosenhöhe nicht nur Park Rosenhöhe heißt und mickrige Rosen hat, sondern er hatte eine wunderbare Rosenanlage da oben anlegen lassen mit einem Rosendom. Mittlerweile blühen die Rosen wieder wunderbar am Rosendom.
Wasserrosen, Kunst und Rosen, 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 das ist die Rosenhöhe. Gibt es was Romantischeres?
Ein paar hundert Meter weiter das Hofgut Oberfeld, der städtische Bauernhof. Das Highlight für Familien und natürlich besonders für Kinder.
Als mich mein Vetter aus Berlin das erste Mal besuchte, das war 1960, waren seine ersten Worte: Ich will Kühe sehen. Felder, Hühner, Gänse, Kühe und eine Molkerei. Alles live zu erleben.
Und machen wir gleich weiter. Von der Rosenhöhe zur Mathildenhöhe ist es gar nicht weit.
Auf dem Weg dahin kommt man am Osthang vorbei. Das geht zurück auf den Architektursommer 2014. Es war das Projekt, in Darmstadt architektonische Experimente zu realisieren.
Ganz in der Nähe des Osthangs ist der aufwendig gestaltete Vortexgarten.
Wie würdest du den Ort hier in einem Satz beschreiben?
Ich kann es in einem Wort beschreiben, einfach friedvoll. Man kann hier einfach super gut entspannen. Also man ist eigentlich ziemlich zentral in der Stadt, aber man hört nicht so viel davon. Finde ich hier sehr schön.
Etwas weiter den Berg hoch kommen wir nun endlich zum Weltkulturerbe Mathildenhöhe. Albin-Müller-Becken, dahinter das Ausstellungsgebäude und das Wahrzeichen der Stadt, der Hochzeitsturm. Sie können darauf gehen und einen unglaublichen Blick über Darmstadt genießen.
Die russische Kapelle ist auch schön, aber nicht Teil des Weltkulturerbes. Nikolaus Heiß, der ehemalige Denkmalpfleger der Stadt, der wesentlich zum Titel Weltkulturerbe beigetragen hat.
Das Haus da, das ist natürlich ein Schmuckstück. Das ist ja also toll restauriert und das ist einfach ein toller Entwurf von Olbrich, an dem man auch, wenn man es an bestimmten Stellen steht, sieht, dass dort sich die Moderne schon zeigt. Das heißt, große weiße Flächen mit Fenstern an den Stellen, wo man sie benötigt, also entwickelt aus der Funktion, scharf eingeschnitten, ohne Umrahmung, also eine Architektur, die schon wirklich in die Moderne war, ist der 20er Jahre Bauhaus.
Das hat ja sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Mathildenhöhe Weltkulturerbe geworden ist.
Das ist der Hauptgrund dafür, dass wir hier im Grunde die Vorbereitung der Moderne haben in Darmstadt. Da war der Olbrich ein Vorreiter.
Entlang des Alexandraweges gibt es eine Vielzahl von wunderschönen Jugendstilgebäuden.
Die meisten Leute werden die Namen von den Häusern gar nicht kennen, aber wenn man zum Beispiel bei OpenStreetMap einzoomt, dann stehen die Häuser auch benannt.
Hier sei noch das Ernst-Ludwig-Haus, das ehemals gemeinschaftlich genutzte Ateliergebäude zu erwähnen. Nikolaus Heiß beschreibt den imposanten Eingang so.
Das sind also zwei symbolische Figuren von Ludwig Habich geschaffen, die, kann man sagen, die so eine Kraft und Schönheit darstellen oder Mann und Weib. Und viele Leute haben da so die falsche Vorstellung, das hätte was mit der Nazi-Zeit zu tun, aber die war ja noch weit weg. Da gab es ja noch dieses Denken noch gar nicht in der Zeit. Das ist einfach nur eine künstlerische Art der Gestaltung und sollte nach Olbrichs Vorstellung konnte diesen ja tollen Eingang, diesen sehr gewichtigen Eingang nochmal betonen durch die beiden Menschen, die rechts und links stehen, Mann und Weib.
Der Platanenhain mit vielen Kunstwerken, wie der Nikolaus Heiß.
Ich finde den Platanenhain zum Beispiel extrem interessant. Diese Kunstwerke von Bernhard Höttger, das ist auch noch ein ganz besonderes Ding, was interessant wäre für Besucher. Und zwar, wenn Sie die Kunstwerke sehen, einige Kunstwerke haben Texttafeln davor. Der Text ist schwer zu lesen, das ist so eine von Bernhard Höttger entwickelte Schrift, aber da stehen quasi die Bezüge zu dem Kunst dahinter. Das heißt, das sind so, zum Beispiel aus der indischen Mystik oder aus der ägyptischen Mystik oder aus der deutschen, gibt es immer so Bezüge zu Kunstwerken. Bernhard Höttger, den Kreislauf des Lebens, den Kreislauf des Wassers, den Kreislauf der Sonne dargestellt. Und das ist interessant, wenn man diese Texte mal liest, dann versteht man mehr die Kunst und dann kann man auch sich eher so hineinsenken in die Kunst.
Das war eine kleine Rundreise durch Darmstadt. Dabei habe ich noch gar nicht erwähnt, was es sonst gibt. Das Löwentor, das Jugendstilbad, der Botanische Garten, das Zoovivarium, die Volkssternwarte, das Jagdschloss Kranichstein im Stil des Barock mit Bioversum, die Düne Ulfenberg, die Fasanerie mit Lehrpfad zur Parforcejagd, das Schloss mit Bastion und Park im Schlossgraben, der Mollerbau, das ehemalige Hof- und Landestheater, die Ludwigshöhe, das Eisenbahnmuseum, Museen, Kunstausstellungen, Darmstädter Tage der Fotografie, die vielen Theaterspielstätten, das Literaturhaus, Bibliotheken, den Radschnellweg, die ESOG, die Eumetsat, GSI und Verkehrsversuche.
Ja, das klingt jetzt gar nicht so schlecht. Ich muss, glaube ich, noch mal einen Termin bei dem Kunden machen. Ich werde berichten.
Ja, ja, und dann machen wir ein paar schöne Fotos, die wir dann posten können.
Unbedingt, das mache ich.
Also, wir haben schon lange drüber gesprochen, über diese Folge, und ich finde es total cool. Zum einen bin ich echt mega gerührt, wie viel Mühe sich unsere Insider gegeben haben, weil das ist wirklich, es war extrem schön zum Anhören. Vielen, vielen Dank euch.
Ja, und vielen Dank.
Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche unterschätzten Städte habt, bitte, wir nehmen die gerne in unsere nächste Folge auf. Ich finde, solche Folgen könnten wir des Öfteren mal machen, weil wie oft ist man in irgendeiner Stadt und denkt sich echt so, ja, was gibt's hier zu sehen, außer der Hotelbar? Und ja, deswegen sind solche Folgen doch eigentlich Gold wert.
Cool. Ja, lasst uns wissen, wo es schön ist.
Ja, und wo ihr denkt, dass es vielleicht überhaupt nicht schön ist, weil wir beweisen euch gerne das Gegenteil, beziehungsweise wir finden bestimmt Leute, die es uns beweisen können.
Wir suchen Insider.
Absolut.
Ja. Wunderbar.
Dankeschön, Katrin.
Und ich habe zu danken.
Bin gespannt, wo es uns das nächste Mal hinführt. In unattraktive Städte oder vielleicht mal wieder dorthin, wo man irgendwie gleich Kopfkino hat und Palmen und Kokosnüsse und weißen Sandstrand sieht. Mal sehen.
Wir werden sehen. In diesem Sinn, eine gute Zeit. Bis ganz bald.
Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.